Matrix. Computer und neue Medien.
Wer im Netz sucht, der findet. Filme, Spiele, Musik, alles gratis. Und selbstverständlich illegal, weil all jene, die einfach so herunterladen, gegen das Copyright verstoßen. Geistiges Eigentum will abgegolten werden, sagen die Hollywood-Studios, deren Anwälte, aber auch so manche Musiker. Es gäbe keine Musikindustrie mehr, weil diese zu feig gewesen wäre, jedes unverbrauchte, sommersprossige College-Kind, das Musik heruntergeladen hat, zu verklagen, wettert Gene Simmons. Er ist Bassist der Rockband Kiss. Die hat ihre ersten Erfolge allerdings gefeiert, als das Farbfernsehen noch exotisch war. Wegen all der File-Sharer sei die Arbeitslosigkeit gestiegen, so Simmons heute. Seine Lösung? Verklagt jeden, nehmt ihre Häuser, ihre Autos. Aber auch gegen Künstler wird gerichtlich vorgegangen, weil diese vorgefundenes Material verfremden, mit eigenem Mixen und so ein neues Kunstwerk erschaffen. Die digitalen Technologien haben den jahrtausendealten Umgang mit Kultur auf eine neue Ebene gehoben. Goethes Faust gilt unbestritten als Meisterwerk. Dabei hat sich Goethe die Geschichte von Fausts Pakt mit dem Teufel nicht selbst ausgedacht. Sie gehört zu den am meisten verbreiteten Stoffen in der europäischen Literatur seit dem 16. Jahrhundert. Hätte es damals ein Copyright gegeben wie heute, Goethe wäre mehrfach für geistigen Diebstahl verklagt worden. Kopieren und adaptieren, zwei bedeutende Formen der kulturellen Entwicklung, bekamen durch die digitalen Möglichkeiten einen kriminellen Touch. Als Antwort darauf ist in den vergangenen Jahren die Free-Culture-Bewegung entstanden, die den freieren Umgang mit Kulturgütern im digitalen Zeitalter propagiert. Und genau damit wollen wir uns heute beschäftigen. Einen angenehmen Abend wünscht Ihnen Wolfgang Ritschl.
Zwischen Markt und Gemeingut. Forschung über freie Kultur.
Bringen die File-Sharer die Musikindustrie um und vielleicht auch noch die Filmindustrie und demnächst die Buchverlage? Und kann man da möglicherweise mit einer Kultur-Flatrate dagegenhalten? Die Fragen nach rechtlichen Rahmenbedingungen, sozialen Entwicklungen, wirtschaftlichen Auswirkungen und neuen Geschäftsmodellen beschäftigen seit einigen Jahren auch die Wissenschaft. An der Freien Universität Berlin fand Ende vergangener Woche erstmals eine eigene Konferenz zu diesem Themenbereich statt. Sonja Bettel hat die Free Culture Research Konferenz besucht und berichtet über Trends in der Forschung und über Entwicklungen im Bereich freier Kultur.
Im Jahr 2004 veröffentlichte Lawrence Lessig, Rechtsprofessor an der Harvard University in Cambridge und Gründer des alternativen Lizenzmodells Creative Commons, ein Buch mit dem Titel Free Culture – How Big Media Uses Technology and the Law to Lockdown Culture and Control Creativity. In diesem Buch geht es um den Kampf zwischen der Medienindustrie und neuen Technologien. Es geht um das Urheberrecht, geistiges Eigentum, Piraterie und neue Formen des kulturellen Schaffens. Das Buch steht in digitaler Form gratis zur Verfügung und darf für nicht kommerzielle Zwecke weitergegeben, kopiert und bearbeitet werden. Nur 2 Tage nach dem Erscheinen war es dadurch möglich, eine Audioversion des Buches zu veröffentlichen. Eine Reihe von Leserinnen und Lesern hatte dafür einzelne Kapitel gratis aufgenommen und ins Netz gestellt.
In 1928 a cartoon character was born. An early Mickey Mouse made his debut in May of that year in a silent flop called Plain Crazy. In November in New York City's Colony Theater.
Free Culture nennt sich auch die Bewegung, die für einen derart freien Umgang mit Kultur im Zeitalter des Internets eintritt. Es geht dabei nicht unbedingt um frei im Sinne von gratis und auch nicht nur um Hobbykünstler, die etwas verschenken wollen, betont Leonhard Dobusch, der am Institut für Management der Freien Universität Berlin über freie Kultur forscht und die Free Culture Research Konferenz organisiert hat.
Dass free nicht unbedingt gratis bedeuten muss, das hat die Free Culture Bewegung von der Software Bewegung übernommen, weil dort heißt es ja auch schon, es geht um Redefreiheit und nicht um Freibier. Und ich glaube, in diesem Sinne ist das Free von Free Culture auch zu verstehen. Es geht eher um Freiheit von Kreativität, Freiheit von Ausdruck, Freiheit der Weitergabe, Freiheit der Weiterverwendung. Um diese Freiheiten geht es nicht so sehr, um die Freiheit, es gratis irgendwie nehmen zu können.
Der Free-Culture-Bewegung gehe es darum, die Möglichkeiten, die das Internet und digitale Technologien bieten, auch nutzen zu können. Dazu zählen neben dem einfachen Zugang zu Kultur und dem Schaffen von neuen kulturellen Werken auch das Tauschen, Kopieren und Remixen von Werken anderer. Diese kulturelle Praxis steht aber zumeist im Konflikt mit bestehenden Regulierungen, Gesetzen und Geschäftsmodellen.
Einer der größten Themen ist sicher das Urheberrecht, das einfach mehr und mehr, anstatt Kreativität zu fördern, dazu führt, dass Kreativität beschränkt wird. Und gerade weil das Internet, oder nicht nur das Internet, auch digitale Technologien einfach immer mehr Möglichkeiten eröffnet, kreativ tätig zu werden, auch ohne dass man jetzt ein professionelles Equipment hat, kann man schon professionell Filme machen, professionell Musik machen. Das war vor 10, 20 Jahren nicht so einfach möglich. Und immer mehr neue Werke entstehen einfach wie immer schon durch Rekombination und Zusammenmixen, Remixen von bestehenden Werken. Das ist aber vom Urheberrecht prinzipiell mal verboten. Auch wenn diese Werke nur aus Spaß erstellt werden und dann auf YouTube zum Beispiel geteilt. Und da ist ganz viel Kreativität, die da verloren geht oder unausgeschöpft bleibt. Es gibt viele Beispiele, wo Jugendliche zum Beispiel verschiedene Musikvideos zusammenschneiden, remixen, selbst noch was dazugeben. Und alle paar Monate oder Wochen werden diese Videos dann einfach wieder mal gelöscht, wenn irgendein Musikkonzern auf die Idee kommt, wir haben das nicht erlaubt, dass dieser Remix erstellt wird und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.
Das sorge für Frustration bei jenen, die die Videos erstellt haben und jenen, die sich diese Videos ansehen möchten, sagt Leonhard Dobusch. Auch für professionelle Künstlerinnen und Künstler gäbe es Einschränkungen der Nutzung digitaler Technologien zum Tauschen und Teilen. Zum Beispiel, weil Verwertungsgesellschaften es ihren Mitgliedern nicht gestatten, einen Teil ihrer Werke frei zur Verfügung zu stellen. Wer Mitglied einer Verwertungsgesellschaft ist, überträgt dieser nämlich sämtliche Wahrnehmungsrechte und darf daneben keine anderen Vereinbarungen treffen, wie zum Beispiel mit einer Creative Commons Lizenz für freie, nicht kommerzielle Nutzung. Die Frage, wie man dieses Problem lösen kann oder wie das Recht auf Privatkopie im digitalen Zeitalter anzuwenden ist, hat schon früh Juristen beschäftigt und den Forschungszweig Free Culture Research begründet.
Am Anfang war eine sehr viel juristische Forschung, die sich eben gerade mit dem Problem des Urheberrechts in der digitalen Gesellschaft auseinandergesetzt haben, insbesondere aber US-amerikanische Juristinnen und Juristen. Im deutschsprachigen Raum ist das noch nicht so weit verbreitet. Aber es gibt dann natürlich auch ganz viele, die aus einer wirtschaftswissenschaftlichen Sichtweise mit dem Thema beschäftigen, die neue Geschäftsmodelle untersuchen oder die Frage stellen, zum Beispiel welche Auswirkungen Piraterie auf bestehende Geschäftsmodelle hat, File-Sharing und solche Fragen werden dort untersucht. Es gibt aber auch einen stärker werdenden Zweig von geisteswissenschaftlichen Forschungsbereichen, die untersuchen, wie diese neuen Ausdrucksformen digitaler Kunst, digitaler Kultur, digitaler Produktion auch Kunst verändern, die Wahrnehmung von Kunst, also was mit Walter Benjamin begonnen hat, das Kunstwerk im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit, ist ja quasi durch das Internet nochmal radikalisiert worden und stellt damit auch Kunsttheorie vor ganz neue Fragen.
Leonhard Dobusch selbst, der in Linz Wirtschaft und Recht studiert hat, hat sich in seiner Forschung mit Urheberrecht, Open Source, Open Access und Free Knowledge beschäftigt und gemeinsam mit Christian Forsterleitner das Buch »Freie Netze, freies Wissen« zum Linzer Kulturhauptstadtjahr 2009 herausgegeben. In seiner aktuellen Forschungsarbeit geht es um freie Kultur aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Bei einem Projekt untersucht er gemeinsam mit Sigrid Quack vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung die Organisationen, die hinter den locker und informell wirkenden Communities entstehen und für Konflikte sorgen können, wie zum Beispiel bei Wikipedia.
Hinter der Wikipedia, diesem bekanntesten Beispiel für eine selbstorganisierte Gemeinschaft, steht eine transnationale Organisation, die Wikimedia Foundation, die hat Wikimedia-Chapter-Organisationen, also quasi lokale Niederlassungen in über 25 Ländern. Und das will erstens mal koordiniert werden und dann stellen wir uns die Frage, okay, in welcher Beziehung stehen jetzt diese formalen Organisationen und diese digitalen Gemeinschaften, weil das ist alles andere als reibungslos. Die wollen sich zwar eigentlich helfen, also diese Organisationen werden auch gegründet, weil es da doch das Bedürfnis gibt, zum Beispiel Treffen zu organisieren in der realen Welt, Geld zu sammeln, gerade Wikipedia ist angewiesen auf Spenden. Aber gleichzeitig, sobald man so eine Organisation etabliert, entwickelt die auch ein Eigenleben und schon redet man davon, dass es da eine Spaltung gibt zwischen der Community und den Aktivisten in den Organisationen.
Aus Forschersicht sei interessant, welche Regeln sich eine Gemeinschaft gebe und ob diese von außen in die Gemeinschaft gebracht werden oder innerhalb der Gruppe entstehen. Besonders problematisch könnte das bei Communities werden, hinter denen eine Organisation mit kommerziellen Interessen steht, wie zum Beispiel bei Facebook.
Und dann ist natürlich viel schneller die Frage, wollen die überhaupt dasselbe, was die Community will? Und inwieweit kommt es da zu Konflikten? Und wie kann man so ein Verhältnis, also jetzt ich bin am Institut für Management, wie kann man auch wirklich aus Organisationsperspektive dieses Verhältnis zur Community managen, sodass es für beide Seiten gut funktioniert?
In einem anderen Forschungsprojekt untersucht Leonhard Dobusch gemeinsam mit seiner Kollegin Elke Schüssler, wie innerhalb der deutschen Musikindustrie über das Urheberrecht und die vielbeschworene Krise diskutiert wird. Dabei ist ihm aufgefallen, dass es in jüngerer Zeit einen regelrechten Boom der Musikindustrie-Events und Diskussionen gibt.
Es hat noch nie so viele Events zum Thema Musik, zum Thema Musikvermarktung, zum Thema Geschäftsmodelle gegeben wie heute. Es hat auch noch nie so viele CD-Veröffentlichungen gegeben wie heute, auch wenn vielleicht die Verkäufe niedriger sind. Aber auch das ist ja ein Indiz dafür, dass die Gefahr, die da am Horizont oft gezeichnet wird, dass mit der neuen digitalen Technik die Musik stirbt und dass keine neue Musik mehr gemacht wird und dass die alle nicht mehr davon leben können und so, zumindest überzeichnet ist. Wobei gleichzeitig natürlich auch durchaus Fragen offen bleiben und bestehen, wie man mit diesen neuen Möglichkeiten umgehen kann und ob wirklich das althergebrachte Modell, Musik wie eine Ware zu verkaufen, noch eine Zukunft hat. Und genau das wird da diskutiert. Und das Spannende ist, dass da immer wieder auch neue Events gegründet werden, die sagen, wir umarmen das Internet, wir fürchten uns nicht vor den Möglichkeiten und wir wollen nach neuen Lösungen suchen und wir wollen nicht quasi unsere Fans verfolgen und klagen, wenn die unsere Musik im Internet tauschen. Und es muss möglich sein, Musik zu produzieren und auch von Musik teilweise leben zu können, ohne die Fans quasi zu gängeln.
Ein paar solcher Beispiele gibt es bereits. Der Musikanbieter Magnatune zum Beispiel bietet Musik von Alternative Rock bis World für private Zwecke gratis als Stream oder gegen $15 Monatsgebühr als unlimitierten Download in bester Qualität an. Wer die Musik kommerziell verwenden möchte, zahlt einen festgelegten Preis. Alle Einkünfte werden 50-50 mit den Musikern geteilt. Die Fotoplattform Flickr bietet ebenfalls Gratiszugang für private Zwecke, ermöglicht die Einbindung von Creative Commons Lizenzen und stellt für kommerzielle Zwecke einen Kontakt zu den Fotografen her. Schon diese beiden Beispiele zeigen, dass ein Nebeneinander von gratis und bezahlt auf einfache Weise möglich ist.
Deshalb sprechen wir auch im Konferenztitel von einer Hybrid-Economy, von einer Hybrid-Ökonomie, weil da eben, glaube ich, man davon ausgehen muss, dass es immer ein Nebeneinander ist von kommerziellen Interessen und nicht kommerziellen Interessen. Und ich glaube auch, dass eben vielleicht diese klassische Trennung, das ist Amateur, das ist nicht Markt und das ist professionell und das ist Markt, dass die immer mehr verschwimmt. Und dass das, was dann da rauskommt, dann wirklich vielleicht auch teilweise was Neues und was anderes ist, das wir jetzt so noch gar nicht kennen. Aber ich glaube auch, die Konferenz zeigt, wir sind da noch nicht dort. Und das ist eher im Entstehen.
Die Behauptung der Musikindustrie und teilweise auch schon der Filmindustrie, dass Peer-to-Peer-File-Sharing schuld sei am Rückgang des Verkaufs von CDs und DVDs und dass die Nutzer von Tauschbörsen deshalb schuld daran seien, dass Künstler nicht mehr von ihrer Arbeit leben können, dürfte jedenfalls eher auf einer Milchmädchenrechnung basieren als auf nachvollziehbaren Analysen. Und vielleicht sind das Internet und digitale Technologien nicht unbedingt ein Schaden für Künstlerinnen und Künstler, sondern sogar eine Chance. Leonhard Dobusch.
Es war immer schon schwer, von der Kunst und das heißt die Musik oder etwas anderes zu leben. Das hat sich, glaube ich, durchs Internet nicht verändert. Und wenn man Studien ansieht im wirtschaftlichen Bereich, dann ist das Spannende, also es gibt zum Beispiel eine Studie der Musikverwertungsgesellschaft in Großbritannien, die zeigt, dass sich in den letzten Jahren die Einkommen der Künstlerinnen und Künstler sogar erhöht haben, was einfach daran liegt, dass die Leute ungefähr ein ähnliches Budget für Musik ausgeben. Und früher haben sie da vielleicht mehr für CDs ausgegeben, heute geben sie mehr für Live-Konzerte aus. Aber das Spannende ist, bei den Live-Konzerten kommt mehr bei den Künstlerinnen und Künstlern an, als bei den CD-Verkäufen. Das heißt, es ist überhaupt nicht ausgemacht, wenn Leute weniger CDs verkaufen, dass deshalb weniger Musikerinnen und Musiker von ihrer Kunst leben können. Im Gegenteil.
Tatsächlich fällt der Aufstieg von Tauschbörsen historisch mit dem Rückgang der CD-Verkäufe zusammen. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass das eine die Ursache für das andere sei, betont der Mediensoziologe Volker Grassmuck, der an der Universität São Paulo in Brasilien in der Forschungsgruppe über Politik für den Zugang zu Informationen tätig ist. Grassmuck hat sich mehr als 80 Studien angeschaut, die sich seit dem Jahr 2001 mit Tauschbörsen und Musikindustrie beschäftigten und kam auf ein erstaunliches Ergebnis.
Es gibt eine große Zahl von Studien inzwischen, die aber sehr unterschiedliche Dinge belegen und durch die Bank alle umstritten sind. Methodologisch umstritten sind, im Ansatz, in der Datenbasis, die hier verwendet wird. Es gibt Hinweise, dass es einen negativen Effekt auf den Verkauf von voraufgenommener Musik gibt. Es gibt Hinweise dafür, dass es positive Effekte gibt. Der Live-Musikmarkt ist ein ganz wichtiger Faktor, der seit 2000 immens gewachsen ist. Und hier gibt es Anzeichen dafür, die ich auch plausibel finde, dass die Tauschbörsennutzung dazu führt, dass Menschen Musik entdecken, die sie vorher nicht kannten, die ihnen gefällt, und daraufhin dann in Konzerte gehen, die T-Shirts kaufen und so weiter. Also es gibt hier finanzielle Flüsse zu den Künstlern, die ursächlich auf Tauschbörsennutzung zurückgehen.
Das deutet darauf hin, dass die Nutzung von Tauschbörsen und der Erwerb und Konsum von kulturellen Produkten zwei vollkommen getrennte Bereiche sind und
dass hier man unterscheiden kann in eine Gruppe von intensiven Mediennutzern, die viel Musik kaufen, viel in Konzerte, ins Kino gehen, viel Spiele spielen beispielsweise und viel Tauschbörsen nutzen. Und dann gibt es eine zweite distinkte Gruppe, die all das weniger tut, die einfach nicht so ein ausgeprägtes Interesse an Kulturgütern hat und dementsprechend auch weniger Tauschbörsen nutzt, einfach weil das eine gewisse Motivation braucht, um sich das anzueignen. Insofern, ja, keine Belege dafür, dass ein Schaden verursacht wird, aber auch keine Belege fürs Gegenteil.
Dass die Musikindustrie gerne Studienergebnisse verbreitet, die sinkende Verkaufszahlen bei CDs, sogenannten Piraten, anlastet, ist vorstellbar. Warum jedoch gibt es über die Auswirkungen der neuen Technologien auf Musikproduktion, Künstler und Musikindustrie keine valideren Studien?
Nach dieser Studie über den Stand der Literatur frage ich mich das ehrlich gesagt auch. Die meisten der Untersuchungen sind von Wirtschaftswissenschaftlern durchgeführt worden. Und mein Eindruck bei der Lektüre war, dass Wirtschaftswissenschaftler sich in dem Augenblick wohlfühlen, wo sie Zahlen haben und ihre statistischen, numerischen Instrumente darauf anwenden können. Gerne dabei auch darauf verzichten, die Datenbasis, mit der sie dann ganz akribisch arbeiten, selber zu überprüfen oder das benutzen, was halt zur Hand ist. Und da werden häufig Zahlen benutzt, die in der Tat von der Industrie produziert werden. Und diese Zahlen werden dann von akademischen Wissenschaftlern benutzt. Und es wird dazu gesagt, wir gehen davon aus, dass das tendenziöse Zahlen sind, dass es sich nicht um die Wahrheit handelt. Aber wir verwenden diese Zahlen dennoch, denn erstens, es gibt keine anderen Zahlen und zweitens, alle anderen arbeiten auch mit diesen Zahlen.
Volker Grassmuck sagt, das Ganze erinnere ihn an den Witz vom Betrunkenen, der unter der Straßenlaterne nach seinem Schlüssel sucht, obwohl er ihn an anderer Stelle verloren hat. Und als er gefragt wird, warum er dann nicht dort drüben suche, antwortet, dass dort ja kein Licht sei. Wenn man jedoch bedenkt, dass derartige Studien als Grundlage für die Änderung oder Verschärfung von Gesetzen dienen und als Argument dafür, die Netzneutralität anzukratzen, Datenschutz und Privatsphäre einzuschränken und Tauschbörsennutzer mit hohen Strafen und dem Entzug ihres Internetzugangs zu bedrohen, fragt man sich, wo die Verantwortung der Wissenschaftler bleibt. Das Argument, dass es keine anderen Zahlen gäbe, lässt Volker Grassmuck nicht gelten.
Es wird immer gesagt, es sei so unglaublich schwierig, Zahlen, Primärdaten aus Tauschbörsen direkt zu beziehen. Tatsache ist aber, dass diese Methoden durchaus nichts Exotisches sind. Das Marktforschungsunternehmen Big Champagne hat sein Geschäftsmodell darauf aufgebaut und die Zahlen, die hier erzeugt werden, schlicht durch Teilnahme an Tauschbörsen. Man ist ein Knoten in einem solchen Netz, kann andere Knoten befragen, kann Suchanfragen abschicken und dann die Resultate interpretieren. Also eine Fülle von Informationen, die man hier mit relativ überschaubarer Technologie ablesen kann.
Volker Grassmuck will nun eine erste Studie über Tauschbörsen in Brasilien starten, die File-Sharing als soziale Praxis betrachtet und nicht nur danach fragt, welchen Schaden das Downloaden von Musik für den Verkauf von Musikprodukten bedeutet. Die Sache sei weitaus differenzierter, so Grassmuck, denn es gebe Hinweise darauf, dass es große Unterschiede dieser sozialen Praxis je nach Genre der Musik oder elektronischer Bücher gibt.
Dass unterschiedliche Musikstile mit unterschiedlichen Gemeinschaften verbunden sind, die ein unterschiedliches Verhältnis haben zur Musik, zum Urheberrecht, zum Markt. Was ich mir davon verspreche, ist, dass wir neue Formen der Vergütung und Belohnung finden werden, vor allen Dingen in geschlossenen Torrent-Communities, ein Bereich, der auch noch überhaupt nicht untersucht worden ist. Das sind häufig sehr dedizierte Fans, die große, hohe Anforderungen haben an die Qualität. Und was ebenfalls erstaunlich ist, ist, dass es eine wachsende Zahl von Musikern gibt, die diese Kommunikation mit ihren intensivsten Fans schätzen. Das bekannte Beispiel, weil er auch ein bekennender Tauschbörsennutzer ist, ist Trent Reznor von Nine Inch Nails, der seine neuen Alben zuerst in solchen geschlossenen BitTorrent-Communities veröffentlicht.
Und zwar deshalb, weil ihm die Aufmerksamkeit und das Feedback der Fans wichtiger seien als die pekuniäre Belohnung seiner Arbeit. Die Fans in diesen geschlossenen Netzwerken würden ihren Lieblingsmusikern aber auch Geld zukommen lassen. Einige dieser Netzwerke hätten dafür eigene Spendensysteme installiert, berichtet Volker Grassmuck. Mehr Klarheit bezüglich der kulturellen Praxis und der Gründe für die Nutzung von File-Sharing wollte auch Bodo Balasz schaffen, der an der Universität für Technik und Wirtschaft in Budapest im Bereich Medien forscht. Er hat sich im Jahr 2008 die Filmtauschbörsen in Ungarn angesehen und ebenfalls Erstaunliches herausgefunden.
Ich habe festgestellt, dass es auf ungarischen File-Sharing-Plattformen eine riesige Auswahl an ungarischem Kulturgut gibt, das in den Archiven und Bibliotheken, die es eigentlich anbieten sollten, nicht verfügbar ist. Das brachte mich auf den Gedanken, dass das eine wertvolle Ressource ist. Ungarn ist kein reiches Land und die öffentlichen Einrichtungen haben nicht viel Geld. Diese Netzwerke tun etwas, das sonst niemand macht.
Bodo Balasz sah sich 2 Monate lang an, was die ungarischen Filmtauschbörsen anbieten und verglich es mit dem, was auf legalen Märkten zu diesem Zeitpunkt verfügbar war.
And we've seen some very interesting patterns.
Wir haben sehr interessante Muster entdeckt. Eines war, dass nur 3% der Filme, die in den Tauschbörsen verfügbar waren, zu dieser Zeit in den Kinos gezeigt wurden. Und umgekehrt betrachtet, von 5 Filmen, die gerade in den Kinos liefen, fand ich einen in den Tauschbörsen. Ich hätte etwas anderes erwartet. Ich dachte, die Hollywood-Blockbuster würden alle in den Tauschbörsen landen. Eine andere interessante Zahl, bei mehr als der Hälfte der Filme, die in den Tauschbörsen angeboten wurden, war das kommerzielle Leben bereits beendet.
Filme haben einen vorgegebenen Verbreitungszyklus. Zuerst kommen sie ins Kino, dann erscheinen sie auf DVD, dann im Pay-TV, dann im öffentlichen Fernsehen, dann als Video on Demand und dann sind sie weg vom Markt. Die ungarischen Tauschbörsen, so fand Bodo Balasz heraus, bieten in erster Linie Filme an, die nicht mehr verfügbar sind, aber trotzdem ihre Fans haben. Früher habe man einem Freund von einem Film erzählen können, der einen begeistert hat. Aber er konnte den Film nicht anschauen, wenn dieser nicht verfügbar war, sagt Bodo Balasz. Heutige Fans würden dem Freund einfach den Download-Link schicken. Für Geistes- und Sozialwissenschaftler müssten derart radikale Veränderungen kultureller Praxis eigentlich hochspannend sein. Ältere Forscherinnen und Forscher könnten mit Free Culture großteils aber wenig anfangen, beobachtet Jeanette Hofmann, die am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung arbeitet.
Ich glaube, das ist eine Generationenfrage. Das sieht man ja auch hier bei der Konferenz, dass die meisten Beitragenden eher jung sind und eben solche Formulierungen fallen wie jemand, der im letzten Jahrhundert studiert hat. Daran kann man ja sehen, dass das eindeutig eine neue Generation ist. Und das freut mich auch, dass sich eben unter denen, die jetzt studieren und ihre Doktorarbeit schreiben, sich doch relativ viele finden, die sich für dieses Thema interessieren, die einen politischen Zweck in ihren Qualifikationsarbeiten verfolgen, also nicht nur einen Titel gewinnen wollen, sondern auch beitragen wollen und diese Themen in ihren Fachbereichen, an ihren Universitäten durchsetzen. Und ich würde annehmen, dass wir das in den nächsten Jahren noch stärker sehen werden.
Die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind es auch, die mit den herkömmlichen Medien für wissenschaftliche Publikationen nicht mehr zufrieden sind. Die traditionellen Wissenschaftsjournale sind oft schwerfällig. Ihre Peer-Review-Verfahren, also die Qualitätssicherung durch Begutachtung von eingereichten Artikeln, sind intransparent. Und die Zeit von der Einreichung eines Artikels bis zur Veröffentlichung dauert viel zu lange. Eine Gruppe von Forscherinnen und Forschern untersucht deshalb mit dem von der EU geförderten Projekt Liquid Publications, wie man das ändern kann. Judith Simon vom Institut Nico in Paris ist Mitglied dieses Teams.
Es geht im Grunde genommen darum, zu überlegen, in welcher Art und Weise sich wissenschaftliches Publizieren und die Verteilung und Generierung von wissenschaftlichem Wissen verändert oder verändern sollte durch Web 2.0 und welche neuen Möglichkeiten sich dadurch ergeben. Wir entwickeln eben Konzepte und Tools für die Idee zum Beispiel, was können Liquid Books sein, was können Liquid Journals sein, Liquid Conferences. Und die Idee ist eben, dass man nicht einfach nur traditionelle Modelle von Büchern, Journals oder Konferenzen einfach virtualisiert, sondern überlegt, welche neuen Modelle kann man daraus entwickeln. Und ein ganz großes Thema ist halt auch, wie kann man freien Zugang zu Wissen und Informationen ermöglichen und gleichzeitig aber Qualitätskontrolle sichern, weil das war ja klassischerweise eine der großen Aufgaben für Peer Review, eben Informationen zu filtern, das Beste auszuwählen, was immer das auch sein mag, auch Fehler zu entdecken und so weiter. Und die Frage ist, wie kann sich durch neue Möglichkeiten in Web 2.0 kann man das eben verändern.
Für die Website interdisciplines.org wurde zum Beispiel auch ein System entwickelt, mit dem man gemeinsam Artikel schreiben und Konferenzen vorbereiten kann und trotzdem klar ersichtlich ist, wer welchen Teil verfasst hat und welche Teile eines Textes zum Beispiel mit Creative Commons Lizenzen frei verfügbar sind. Das Projekt Liquid Publications läuft noch bis Mai 2011. Die Forscherinnen und Forscher hoffen aber, eine Finanzierung für die Weiterführung zu bekommen. Mehr Forschungsförderung für Free Culture Research. Dieses Thema hat Bodo Balasch bei der Konferenz in Berlin in die Diskussion geworfen. Und Jeanette Hofmann findet dieses Anliegen durchaus berechtigt.
Die EU gibt sehr viel Geld für Internetforschung aus, aber der größte Anteil dieser Mittel fließt in ingenieurtechnische Projekte. Und hier wiederum sind es vor allem die internationalen Telekommunikationsorganisationen, die mit Abstand die meisten Gelder bekommen. Und die wiederum verfolgen ein gewisses Interesse, dass mit dem offenen Internet als freier Kommunikationsraum eher wenig zu tun hat. Das kennen wir ja zum Beispiel aus dem Bereich der Debatte um Netzneutralität, dass die Telekommunikationsunternehmen da eindeutig am anderen Ende stehen. Und der Einwurf, der da heute Morgen geäußert wurde, zielte darauf, dass die Sozialwissenschaften sich stärker bemerkbar machen müssen in Brüssel und eigene Mittel beantragen müssen.
Ein Bericht von Sonja Bettel war das über die Free Culture Research Conference, die Ende vergangener Woche in Berlin stattfand. Näheres dazu finden Sie im Netz unter oe1.orf.at/matrix. Die Musik in der heutigen Sendung kam von La Rochelle, Madame heißt der Titel. Zu finden ist er im FM4 Soundpark unter fm4.orf.at/soundpark. Sie hörten Matrix, Redaktion Franz Zeller, am Mikrofon war Wolfgang Ritschl. Nächste Woche beschäftigen wir uns an dieser Stelle mit Mobilitätstechnologien von morgen. Matrix am kommenden Sonntag um 22.30 Uhr, Österreich 1.